Herzlich willkommen zum Frauengeflüster Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frauengeflüster, diesmal wieder in der Team-Edition mit mir, mit der Angelina. Vielleicht kennt der ein oder andere schon eine Folge von mir oder mit mir. Und heute habe ich meinen Mann dabei, der ist Heilpraktiker. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich seine Art und Weise, wie er denkt, sehr toll finde und auch sehr spannend, weil er denkt manchmal einen Schritt nochmal zurück, bevor er Ansätze bei einer Therapie macht. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich finde, dass er quasi für Heilpraktiker oder Therapeuten gute Ansätze bringen oder geben kann, aber auch für Menschen, die jetzt, sage ich mal, nicht Therapeuten sind, hat er auch spannende Tipps, die man auch im Alltag anwenden kann. Hallo mein liebster Fabian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich kenne dich ja in- und auswendig, würde ich sagen, aber magst du dich mal vorstellen, wer du bist und ja, genau, was du so treibst?
Sehr gerne. Erstmal auch danke für die Einladung, dass ich heute hier in deinem Podcast sein darf, in eurem Podcast bei Frauengeflüster. Mein Name ist Fabian, ich bin Heilpraktiker von Beruf, ich bin dazu noch Chiropraktiker und ich arbeite zurzeit in der Heilpraxis Thiele in Stuttgart-Zillenbuch. So die typischen Sachen, die ich im Praxisalltag mache, sind eben die Chiropraktik, was wirklich mein Hauptsteckenpferd ist. Das mache ich sehr gerne, manuell arbeiten, einfach weil ich selbst früher mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte und mir die Chiropraktik dort wirklich sehr geholfen hat. Darüber hinaus hat die Heilpraxis Thiele ein Infusionszentrum, deswegen bin ich sehr viel auch mit Nadeln beschäftigt und zum anderen bin ich auch im Bereich arbeite ich auch im Bereich der Optimierung, einfach mit Menschen, mit Sportlern, die einfach schauen wollen, wie kann ich über das gewohnte Maß noch ein bisschen hinausgehen, wie kann ich mich optimieren. Und ja, mir ist besonders wichtig in der Praxis das Thema, über das wir heute reden werden. Das nenne ich ein bisschen die Basistherapie. Das ist das, was du so schön beschrieben hast, als wir gehen nochmal einen Schritt zurück und betrachten jetzt erstmal, was ist überhaupt die Grundlage von dem Menschen, bevor wir jetzt anfangen, große Therapie aufzustellen.
Genau, ich habe ja auch gesagt, ich mag deine Denkweise. Und deswegen möchte ich dich fragen, was ist es, was du deinen Patienten am Anfang immer erklärst, beziehungsweise was ist dir als Grundlage einer Therapie wichtig?
Also, das ist bei mir die heilige Dreieinigkeit, die ich wirklich jedem Patienten von mir mitgebe. Und zwar, das ist das Trinken, das ist das Essen und das ist Schlafen. Das sind drei Sachen, die viele Menschen und leider auch viele Therapeuten nicht betrachten bei ihren Patienten, bevor sie überhaupt mit einer Therapie beginnen. Und was bringt es, wenn ich jetzt das fernöstliche Wurzelextrakt einem Patienten gebe bei einer Beschwerde, wenn ich weiß, dass der Patient vielleicht nur einen halben Liter Wasser am Tag trinkt und sich echt beschissen und mit viel zu wenig ernährt?
Genau, was würdest du denn sagen? Was ist denn dein Ansatz bei der Trinkmenge und ist jedes Getränk gleich?
Da nehme ich die zweite Frage jetzt mal zuerst. Also es ist nicht jedes Getränk gleich. Da muss man jetzt ein bisschen eine Hierarchie finden. Wenn ich am Verdursten bin, ist jedes Getränk gut, dann ist selbst eine Pfütze gut. Sobald ich aber Zugang zu einer besseren Qualität von Getränken habe, sind diese natürlich besser. Das heißt, wenn ich Leitungswasser zur Verfügung habe, trinke ich lieber Leitungswasser, bevor ich aus einer Pfütze trinke oder bevor ich irgendwas anderes trinke. Und in meinen Augen so ziemlich das beste Wasser, was man trinken kann, ist ein mineralienarmes Wasser mit einer geringen elektrischen Leitfähigkeit. Das kann ich euch allen auch nur ans Herz geben, euch ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist ganz lustig, wir sind ja gerade in Sizilien. Hier ist die elektrische Leitfähigkeit des Wassers auf den Flaschen ausgewiesen. Das hat mich letztes Jahr hier schon fasziniert.
Sucht wirklich immer im Supermarkt alle Flaschen durch und guckt nach der elektrischen Leitfähigkeit.
Genau, Ja, wir haben jetzt hier ein Wasser mit 25 Mikrosiemens. Das ist super. Genau. Und dementsprechend, wir haben die Hierarchie, also so Getränke mit Kohlensäure beispielsweise, Getränke wie Fanta, so Softdrinks, sind alle nicht so gut wie reines Wasser. Einfach nur stilles Wasser ist das beste Getränk, das man haben kann. Und im stillen Wasser, würde ich sagen, ist das beste Wasser, das es gibt, gefiltertes Wasser, vielleicht remineralisiertes Wasser, aber grundsätzlich eher mineralienärmeres Wasser. Und zur Trinkmenge ist es so. Die Faustregel, die ich jetzt habe, ist, dass man so alle 2 bis 3 Stunden pinkeln sollte. Dann trinkt man genug. Das kann komplett individuell sein. Im Winter muss man weniger trinken als im Sommer, wenn man im Sommer logischerweise auch mehr ausschwitzt. Aber so alle 2 bis 3 Stunden pinkeln zu müssen, dann weiß man, man ist auf der richtigen Seite. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man nachts mal aufstehen muss, um zu pinkeln. Dann weiß man nur, man hat dem Körper genügend gegeben, dass die Nieren auch nachts noch arbeiten können. Und das ist in meinen Augen, so kann man sich orientieren. Mein Tipp an alle Leute ist es aber, wenn ihr euch morgens wirklich schon gut fühlen wollt, dann startet den Tag einfach mit einem 0,5 Liter bis 1 Liter Wasser direkt. Damit füllt ihr euren Körper mit Wasser auf. Der Körper kann die angestauten Schlacken von der Nacht, die ihr vielleicht nachts entgiftet hat, direkt entsorgen über eure Nieren. Also morgens direkt einen 0,5 Liter bis 1 Liter Wasser trinken und am besten eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit nochmal einen 0,5 Liter trinken.
Wasser ist auch so spannend und so lebenswichtig. Ich finde es auch extrem interessant, wenn man zum Beispiel ins Altenheim geht. Da ist es ja auch oftmals so, dass ältere Menschen wenig Wasser bekommen und wenn man denen dann was zu trinken gibt, wie klar die werden.
Das habe ich jetzt erst bei meinem Großvater beobachtet. Den war ich erst vor kurzem wieder im Altersheim besuchen. Er hat wohl den ganzen Tag nichts zu trinken gehabt. Er ist komplett bettlägerig und kann sich nicht mehr selbst versorgen, ist komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Und er hatte weder ein Glas noch seinen gewohnten Schnabelbecher noch sonst irgendwas auf dem Tisch. Und der Tisch war nicht mal in Reichweite von ihm. Das heißt, er hatte von dem Abend davor, als meine Oma bei ihm gegangen ist, bis zum nächsten Tag abends wahrscheinlich keinen einzigen Schluck getrunken. Und dementsprechend in dem Zustand war er dann auch. Er hat dann erstmal einen ganzen Liter Wasser getrunken, ist dann klar geworden und dann konnte man sich auch wieder normal mit ihm unterhalten.
Das ist echt faszinierend, was Wasser macht, aber auch traurig.
Ja, total.
Genau, deswegen trink jetzt nicht einen Schluck, wenn du das hörst.
Besser ein ganzes Glas.
Genau. Was ist denn dein Ansatz beim Essen und warum ist dir die Essensmenge so wichtig? Insbesondere bei Frauen.
Das ist, Ernährung ist so eins der Themen, mit denen ich überhaupt auf den Heilpraktiker gekommen bin. Und zwar bei den Kalorien müssen wir uns was überlegen. Und die Überlegung möchte ich gerne kurz mit euch teilen. Und zwar die täglichen Kalorien, die wir verbrennen, die teile ich gerne in 3 Gruppen auf. Einmal haben wir die Überlebenskalorien. Das ist so das Minimum, was unser Körper überhaupt braucht, um zu existieren. Die Energiemenge, die unser Herz braucht zum Schlagen, die unsere Organe brauchen, um nicht sofort aufzuhören zu funktionieren. So eine minimale Immunfunktion und einfach so minimale Körperfunktion. Das ist so eine Kalorienmenge, die wir täglich verbrennen, die wir täglich brauchen, an der auch nichts zu rütteln ist, weil wir ansonsten einfach tot umfallen würden. Dann haben wir, ich nenne sie die Gesundheitskalorien, das ist so die 2. Gruppe von Kalorien. Das ist dann, wir haben eine angenehme Körpertemperatur, wir haben ein starkes Immunsystem, wir haben eine normale Hirnfunktion. Und in der Gruppe sind jetzt auch so die alltäglichen Bewegungen mit drin, die man vielleicht außer Acht lässt, wenn man sich jetzt sonst einfach eine Mindestkalorienmenge errechnet, wie beispielsweise der Weg vom Sofa zum Kühlschrank, ganz hart gesagt, oder der Weg zur Arbeit oder der Weg auf der Arbeit auf die Toilette. Das ist die 2. Gruppe. Und dann haben wir noch, ich nenne sie immer die Sport- und Denkkalorien. Das sind so die Überschusskalorien, die wir täglich vielleicht brauchen, wenn wir uns sportlich betätigen oder viel nachdenken müssen bei der Arbeit oder im Alltag oder auch, wenn wir besonderen Stressoren ausgesetzt sind. Und das ist so die Überschussmenge an Kalorien. Und was ich ganz viel beobachte zurzeit bei Frauen, aber auch bei Männern, ist dieses Denken mit dem Kaloriendefizit. Und das ist in meinen Augen unglaublich gefährlich. Und zwar hat es den Hintergrund, wenn wir jetzt sagen wir mal, unsere Überlebenskalorien betragen 1500 Kalorien. Wir haben nochmal 500 Gesundheitskalorien und dann haben wir noch einen theoretischen Sport- und Denkkalorien von nochmal 500, landen wir insgesamt bei einem Tagesbedarf von 2500 Kalorien. Wenn wir jetzt aber in einem Kaloriendefizit uns bewegen. Also das war jetzt ein Beispiel Energiemenge für einen Mann, der eine leichte körperliche Aktivität hat, leichte bis mittlere tägliche körperliche Aktivität. Wenn wir jetzt aber an unsere Kalorienmenge, die wir zu uns nehmen, was schrauben, dann kann das nicht von unseren Überlebenskalorien weggehen und auch nicht von unseren Sport- und Denkkalorien, weil wir die ja tatsächlich brauchen und ohne die tot umfallen würden oder das nicht machen könnten. Das heißt, es geht von unseren Gesundheitskalorien weg. Und dann wundert man sich, warum einem kalt ist, warum man häufig infektanfällig ist, warum man morgens mit Brain Fog aufwacht, warum einem die alltäglichen Bewegungen, geschweige denn Abspülen oder Putzen zu Hause oder sowas so schwer fallen. Diese Kalorienmenge, wenn wir uns in einem Defizit bewegen, geht einfach von den Gesundheitskalorien weg. Dazu fährt unser Körper dann seinen Stoffwechsel runter. Diese Regulation macht die Schilddrüse über die Schilddrüsenhormone und dadurch kann und hat unser Körper die Möglichkeit, die Gesundheitskalorien zu senken, eben um sich eben auf diese Hungersituation anzupassen. Und dadurch, durch diese Anpassung, verlieren wir auch ein Stück weit dann unser Hungergefühl und das Gefühl für eine normale Kalorienmenge. Wenn wir uns jetzt mal eine Woche lang in einem Defizit befinden, ist es nicht tragisch, aber viele, auch Patienten von mir, haben das öfter gemacht, kriegen dann Jojo-Effekte, wenn sie dann wieder eine Gewichtszunahme bekommen und wundern sich dann eben, warum ihnen trotzdem kalt ist, warum sie Wasser einlagern, warum das Immunsystem kacke ist, warum sie rot sind, warum sie viele Pickel bekommen und warum sie morgens einfach mit Brain Fog und Erschöpfung aufwachen und gar nicht wissen, wie sie überhaupt durch ihren Tag kommen sollen. Und das ist gerade der hormonelle Aspekt davon. Über die Schilddrüse ist besonders für Frauen wichtig, denn die Schilddrüse ist ja ein wichtiger Stellfaktor im Hormonsystem der Frau, aber auch im Mann. Wäre jetzt mal wichtig für die Frau. Und über die Schilddrüse wird eben im Grunde der Stoffwechsel reguliert und damit auch die sonstige Hormonbildung im Körper. Das heißt, es kann hier zu Mangelzuständen kommen, zu Überschüssen an verschiedenen Hormonen und deswegen ist es unglaublich wichtig, gerade für Frauen genügend zu essen.
Und vor allem auch bei Stresssituationen.
Und vor allem auch in Stresssituationen. Da sind wir jetzt wieder bei den Stresssituationen, sind wir dann wieder bei meinen Sport- und Denkkalorien. Denn Stress denkt man nach und hat einen sportlichen Aspekt auf den Körper.
Und ja, was kannst du zum Thema Schlaf erzählen? Das ist ja besonders witzig, weil wir beide Eltern sind und bei uns Schlaf ein großes Thema ist.
Spätestens seit der Geburt von den Kindern, ja. Nee, also zum Thema Schlaf kann ich erzählen, dass wahrscheinlich viele einfach viel zu wenig schlafen. Ich bin einschließlich uns, ja. Ich selbst bin beim Schlafen ein Fan davon, früh ins Bett zu gehen und auch wieder früh aufzuwachen. Jeder, der das mal über eine längere Periode in seinem Leben gemacht hat, weiß, was das für ein toller Effekt ist. Dazu gibt es ja auch das tolle Buch The 5 AM Club. Also, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, der 5 Uhr Morgens Club. Da geht es im Grunde um die Vorteile, die man dadurch hat, wenn man früh aufsteht. Aber das geht auch nur, wenn man früh ins Bett geht. Und die Faustregel für einen Schlaf ist es, dass man im Grunde die 1 bis 2 Stunden vorm Schlafen gehen anfangen sollte, die Lichter herunterzuregeln, die Smartphones zur Seite zu legen, sich einfach nicht künstlichem Licht auszusetzen, da dieses künstliche Licht in unserem Gehirn eben die Reaktion auslöst, aha, ist es Tag, wir müssen noch nicht schlafen. Deswegen kann sich unser Körper auch nicht so ganz auf den Schlaf vorbereiten, wie er es könnte, wenn wir jetzt abends beispielsweise evolutionsbiologisch gesehen an einem Lagerfeuer sitzen würden und nicht auf unser Smartphone starren würden. Das kann man ein Stück weit umgehen mit so Blaulichtfilterbrillen zum Beispiel. Sind wir jetzt auch gleich beim Thema Schlaf in so ein bisschen nützlichen Tipps, die ich euch geben kann.
Die sehen richtig hübsch aus.
Die sind super stylisch, aber man gewöhnt sich an das, wie es aussieht. Das sind im Grunde Brillen, die machen eure Sicht so orange-rötlich und simulieren damit eben den Sonnenuntergang und ich sag mal das Licht des Lagerfeuers und filtern einfach das blaue Licht aus eurem Sichtfeld raus. Dann ist der Punkt. Im Grunde sollte der Schlaf vor und nach Mitternacht ungefähr ähnlich sein. Wenn es sich leicht verschiebt, ist es nicht weiter tragisch, aber man fühlt sich besser, wenn man früher ins Bett geht, wie wenn man länger ausschläft. Das ist wahrscheinlich was auch viele von euch schon als Erfahrung selbst gemacht haben. Aus irgendwelchen Gründen ist der Schlaf vor Mitternacht wichtiger für uns. Und man weiß auch warum. Das hängt mit unserem zirkadianen Rhythmus zusammen. Der Rhythmus, in dem unser Körper sich im Grunde einspielt, je nachdem, wo wir uns gerade aufhalten. Und unser Körper orientiert sich eben an der Sonne. mit dieser ganzen Sache. Dementsprechend, wenn die Sonne untergeht, ins Bett gehen und wenn die Sonne aufgeht, wieder aufstehen.
Oh, okay. Und was beobachtest du sonst bei Patienten und was beobachtest du zurzeit viel?
Auch eine sehr gute Frage. Also, bei Patienten beobachte ich immer, dass irgendeiner von den drei Pfeilern von meiner, ich nenne es Basistherapie, nicht vorhanden ist. Entweder einer oder zwei, manchmal sind auch alle drei nicht da, weil wenn einer von den Pfeilern wegfällt und man nicht genügend schläft, dann hat man auch nicht die Energie, genügend zu trinken oder sich entsprechend Essen zuzubereiten oder sich in irgendeiner Form gesund zu ernähren. Und wenn einem die Energie vom Essen fehlt oder man zu wenig trinkt, hat man auf der anderen Seite nicht die Energie, um die anderen beiden Säulen von der Basistherapie wirklich aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sehe ich aber in der Praxis, weil wir auch sehr viele Blutanalysen machen, wirklich ausführliche, mit unserem Basisblutbild hat 78 Blutwerte, sehe ich bei ganz vielen Patienten einen Eisenmangel, also eine Anämie, entweder wirklich einen Mangel an Eisen oder eben einen Mangel an roten Blutkörperchen oder einen Vitamin B12-Mangel sehe ich auch sehr oft, aber auch einen Vitamin D-Mangel. Das heißt, an alle da draußen, die vielleicht so ein kleines bisschen überlegen, was könnte ich machen, was kostet vielleicht auch nicht so viel, was kann ich vielleicht auch beim Arzt machen, wenn ich jetzt noch nicht zu einem Heilpraktiker gehen will, dann kann ich euch wirklich empfehlen, die Blutwerte einfach mal checken zu lassen. Vitamin D ist ganz spannend, denn Vitamin D...
Was würdest du denn beim Eisen genau testen? Weil das ist auch immer die Frage.
Also, sehr gerne. Also beim Eisen wird in den allermeisten Fällen bei eurem Hausarzt nur der Hb getestet. Das ist der Hämoglobinwert, der gibt einfach an, wie viel roten Blutfarbstoff ihr in eurem Blutserum habt. Wichtig dazu noch zu testen ist das Ferritin, das ist das sogenannte Speichereisen. Das gibt einfach an, wie viel Eisen ihr gerade gespeichert habt. Hat auch noch ein paar andere Bedeutungen, aber für den Eisenstoffwechsel ist das die wichtige. Und dann noch das Transferin, das ist das im Grunde der Transporter für das Eisen. Wenn das Transferin hoch ist, heißt es zum Beispiel, dass euer Körper gerade einen hohen Bedarf an Eisen hat. Und wenn es niedrig ist, heißt es, dass ihr gerade gut gedeckt seid. Die drei Werte Hb, Ferritin und Transferin sind so die, wo ich checken würde beim Vitamin, beim Eisen.
Genau, da habe ich auch dazu eine bildliche Geschichte, um ein bisschen anzuregen. Das hat mein Dozent erzählt. Man kann sich das vorstellen quasi, wenn du wissen möchtest, ob jemand Geld hast, ob jemand Geld hat und du fragst ihn jeden Tag, hast du Geld und schaust in seinen Geldbeutel rein, dann weißt du zwar, was in seinem Geldbeutel drin ist, aber nicht, was auf seinem Konto drin ist. Und so kannst du das sehen mit dem Hb-Wert, der immer genommen wird. Da weißt du nur, was in deinem Blutkreislauf quasi drin ist, aber nicht, was wirklich in den Zellen vor sich geht.
Genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und der Geldfluss ist dann das Transferin.
Genau.
Weil im Grunde, weil wenn jemand 1 Million Euro auf dem Konto hat, aber jeden Monat 2 Millionen aufs Konto gehen und wieder weggehen, dann hat er nicht viel Puffer. Auf der anderen Seite, wenn er 1 Million auf dem Konto hat und täglich oder monatlich wenig weg und hingeht, dann hat er einen guten Puffer.
Voll gut.
Ja.
Jetzt haben wir es zusammen aufgebaut. Super. genau, um wieder zurückzukommen.
Genau, wir machen jetzt noch die anderen Punkte, die ich viel gesehen habe. Beim Vitamin B12 kann man das freie Vitamin B12 messen und man kann auch das Holotranscobalamin messen, also den Holo-TC-Wert. Das sind zwei Werte, mit denen kann man seinen B12-Spiegel im Grunde einigermaßen genau bestimmen. Wichtig ist es für alle, die schon B12 in irgendeiner Form supplementieren, hört damit am besten 2 Wochen vor der Blutentnahme auf. Ansonsten ist euer Blutwert an Vitamin B12 einfach deutlich falsch positiv erhöht und bewegt sich in den mehreren Tausenden und dann seid ihr verwirrt. Also setzt Supplemente vor solchen Bluttests am besten 2, besser 3 oder vielleicht sogar 4 Wochen davor ab. Das tut auch dem Körper gut, mal ein bisschen runterzukommen und sich wieder selbst in eine Homöostase zu bewegen und lasst dann erst das Blut checken. Beim Vitamin D3 gibt es nämlich auch noch 2 Vitamin-D-Werte, einmal den 25-OH und den 1,25-OH-Vitamin-D-Wert. Der gibt im Grunde die aktive Form von Vitamin D an und die Vorläuferstufe davon. Und bei den beiden Werten ist für euch wichtig, wenn das 25-OH-Vitamin-D erniedrigt ist, wisst ihr, dass ihr supplementieren solltet. Und grundsätzlich, wenn das Verhältnis von den beiden Vitamin-D-Werten zueinander deutlich schief ist, dann wirkt es in eurem Körper entzündungsfördernd. Deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, die beiden Werte zusammenzunehmen. Einfach dann wisst ihr, okay, muss ich supplementieren? Hat mein Körper noch genügend aktive Form? Genau, dann haben wir jetzt alle drei wichtigen Punkte mal abgehakt.
Und was möchtest du uns quasi mit dieser Therapie grundsätzlich sagen?
Mit dieser Therapie möchte ich euch grundsätzlich sagen, dass in unserem Körper was ganz Zentrales die Sauerstoffversorgung ist und die Blutversorgung überall. Und die Punkte, die ich jetzt genannt habe, also vor allem das Eisen und das Vitamin B12, tragen eben dazu bei, dass euer Körper wirklich gut versorgt wird.
Okay, aber du bist ja eher so, wir wissen ja alle, dass es zum Beispiel besser ist, wenn man jetzt nicht jeden Tag Fanta trinkt. Verstehst du, was ich meine? Oder Fast Food isst. Bist du eher jetzt der Typ dazu, der sagt einfach, ja, esst alles ganz jetzt. Egal? Oder was willst du uns damit sagen?
natürlich. Also eine Ernährung aus Fanta und Fast Food ist natürlich nicht das optimale Mittel der Wahl. Uns geht bei der ganzen Thematik darum, dass ihr nach eurem Körper schaut. Dass ihr in meinen Stellpunkten von der Basistherapie euch das beste Wasser sucht, dass ihr gut schlaft und dass ihr euch gesund ernährt und dass ihr im Grunde, das ist das, was du am Anfang gesagt hattest, mit einem Schritt zurückgehst, erstmal ihr euren Körper ein Stück weit in eine gesunde Situation gebt und dass euer Körper die Möglichkeit hat, überhaupt sich selbst zu heilen.
Und dann kann man es quasi optimieren.
Dann kann man es optimieren und dann kann man weitere Therapien darauf setzen.
Und die Macht der Gewohnheit.
Die Macht der Gewohnheit, genau. Healthy Habits. genau. Wenn ihr es nämlich schafft, über eine lange Zeit viel zu trinken, gut zu essen und ausreichend zu schlafen oder eine sinnvolle Menge zu schlafen in einem sinnvollen Zeitraum, geht es irgendwann in eine Gewohnheit über. Und das ist das Schöne, weil dann kostet es euch keine Mühe mehr.
Okay, und dann jetzt für alle da draußen, was können die Zuhörer zu Hause tun, um den Körper zu unterstützen und in der Basis einfach zu unterstützen?
Genau. Also erstens, schlafen, trinken, essen, das sind die drei ganz wichtigen Sachen. Dann vielleicht mal euer Blut untersuchen lassen. Und darüber hinaus bin ich auch ein Fan von Entgiftungskuren, so von Organen, speziellen Entgiftungskuren oder auch anderen Sachen. Ihr könnt ein bisschen was ausprobieren. Und solange es, ich sag mal, meine Basissäulen erfüllt, ist es in Ordnung. Ich möchte aber auf ein kleines bisschen was eingehen. Es gibt nämlich von einem Haufen Firmen Präparate, beispielsweise zur Leberentgiftung, zur Unterstützung der Nieren, dann Mittel fürs Lymphsystem, die da jeweils solche Entgiftungskuren für euren Körper haben. Und wenn ihr euch damit beschäftigt und ein bisschen recherchiert und dann euch vielleicht mal was raussucht, mit dem ihr euch wohlfühlt, finde ich, ist es eine super Sache, wenn ihr jetzt mal abwechselnd eure Leber ein bisschen unterstützt, eure Niere ein kleines bisschen unterstützt und beispielsweise dann noch euer Lymphsystem unterstützt. Das ist eine super Sache. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr gerade eine belastete Leber habt aus irgendwelchen Gründen, sind sowas wie Leberwickel. Das ist auch ein altes Hausmittel. Ihr nehmt ein nasses Handtuch und eine Wärmflasche und legt das alles auf eure Leber drauf. Zur Erinnerung, die Leber ist unter dem rechten Rippenrand.
Also von euch aus gesehen?
Von euch aus gesehen, von eurem Körper. Rechts unter den Rippen liegt die Leber. Und da legt ihr ein nasses Handtuch und eine Wärmflasche drauf. Das ist eine super Sache, die ihr machen könnt.
Vielen Dank, Fabi. Danke, danke, danke.
Sehr gerne, es hat wirklich Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören und ciao, Kakao.
Ade, Kaffee.
See you later, Alligator. Tschüss.
Tschüss.